dass die AfD nie mitregieren durfte bislang. Ich sage, das ist meines Erachtens die richtige Entscheidung gewesen. Aber um es verständlich zu machen, damit ist ja der AfD immer ganz leicht möglich zu sagen, die anderen machen nur Mist, wir würden alles besser machen. Sie hat es noch nie beweisen müssen.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Obwohl die AfD in Teilen vom Verfassungsschutz bereits als rechtsextrem eingestuft wurde, ist sie in fast jedem Landtag vertreten. In Thüringen ist die AfD stärkste Partei geworden, in Sachsen ganz knapp Platz 2. Auch viele junge Menschen wählten sie. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die AfD aktuell auf 18% kommen. Mein Name ist Yasemin und ich spreche heute mit Ursula Münch darüber, was diese Entwicklung konkret bedeutet und wie die AfD sich seit Jahren gegen die Demokratie äußert. Herzlich willkommen, Frau Münch. In Ihrer Arbeit bei der Akademie für politische Bildung beschäftigen Sie sich sicherlich viel mit der AfD, oder?
Ja, zwangsläufig. Ich beschäftige mich viel mit dem Druck, der auf der Demokratie lastet, auf unserem demokratischen Verfassungsstaat. Und dieser Druck geht natürlich auch ganz stark von einer Partei wie der AfD aus.
Ja, die AfD ist ja in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt gesichert rechtsextrem eingestuft und in sehr vielen anderen Bundesländern ist sie auch ein rechtsextremer Verdachtsfall. Und gesichert rechtsextrem heißt ja, dass die AfD sozusagen gegen unser Grundgesetz handelt und damit auch gegen die Demokratie. Können Sie das noch mal ganz kurz beschreiben? Wie sieht das konkret aus?
Also diese Einstufung, zunächst mal um darauf zu kommen, diese Einstufung durch den Verfassungsschutz, das sind die Landesämter für Verfassungsschutz. Sie haben es geschildert, da gibt es unterschiedliche Einstufungen. Im Großen und Ganzen ist man sich da weitgehend einig. Der Punkt ist, dass sowas natürlich auch immer schwierig ist, für ein solches Amt festzustellen. Und das Interessante ist, dass das die Anhänger der AfD, natürlich schon gar nicht die Funktionäre und die Mitglieder, dass die das dann auch immer abtun, dass die im Grunde auch die Arbeit der Landesämter für Verfassungsschutz abwerten und dann zum Beispiel sagen, naja, das sind doch nachgeordnete Behörden des jeweiligen Innenministeriums. Das möchte ich nur dazu ergänzen, weil das Problem ist, dass unsereins die der Auffassung sind, dass die AfD tatsächlich problematisch ist, dass wir uns da ganz schnell drauf berufen, aber ja, der Verfassungsschutz ist jetzt keine unangefochtene Behörde. Ich finde es auch ehrlich gesagt immer ein bisschen amüsant. Alle lieben jetzt auf einmal den Verfassungsschutz. Früher hat man haben linksliberal eingestellte Menschen den Verfassungsschutz gefürchtet wie der Teufel das Weihwasser. Also insofern da hat sich ein bisschen was verändert. Aber jetzt auf Ihre Frage, wie geht man damit um? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die AfD zumindest in den Verlautbarungen, zum Beispiel in den Parlamenten, aber natürlich vor allem auch in den digitalen Netzwerken, auf TikTok und so weiter, dass einzelne Führungspersönlichkeiten oder auch einzelne Mitglieder und Funktionäre der AfD, sich in einer Art und Weise äußern, die dann zum Beispiel als Verstoß, gegen die Menschenwürde eingestuft wird. Also zum Beispiel diese Feststellung der AfD, dass man doch eine nennenswerte Anzahl von Menschen mit Migrationsgeschichte dann auch wieder loswerden möchte. Da guckt jetzt zum Beispiel so ein Verfassungsschutzamt genauer hin und sagt, ja, das sei deshalb problematisch, weil ja die AfD das nicht nur in Anführungszeichen bezieht diese sogenannten Remigrationspläne, die bezieht die AfD nicht nur auf Menschen, die jetzt erst vor kurzer Zeit in die Bundesrepublik gekommen sind, um Asyl zu beantragen, um hier zu arbeiten, womöglich auch ohne jemals sich zu melden bei Behörden, also im Grunde sogenannte irreguläre Migration, sondern was die Landesämter für Verfassungsschutz sagen, ist, dass die AfD durchaus auch so Andeutungen macht, als ob sie zwischen Deutschen erster Klasse und Deutschen zweiter Klasse unterscheiden würde. Also sprich, dass sie auch denjenigen Menschen mit Migrationsgeschichte, die seit welcher Zeit auch immer einen deutschen Pass haben oder eine doppelte Staatsangehörigkeit, dass man die nicht für vollwertig erachtet. Und das ist dann zum Beispiel, wird von den Landesämtern für Verfassungsschutz als ein Beweis dafür genommen, dass die AfD Menschen unterschiedlicher Klasse von dem Denken ausgeht. Und das gilt als Beleg für sogenanntes autoritär-völkisches Denken oder für völkisches Denken. Dass man also tatsächlich zwischen dem besseren Volk und dem schlechteren Volk jeweils natürlich in Anführungszeichen unterscheidet. Also daran wird es zum Beispiel festgemacht. Und natürlich kann man sich dann noch ins Detail, dass man eben dann auch feststellt, was jetzt zum Beispiel jemand wie Herr Höcke in Thüringen nicht im Landtag und auch nicht im Parteiprogramm und im Regierungsprogramm, aber auf irgendwelchen Kundgebungen, was er da von sich gibt, ist ebenfalls auch schon nachgewiesen worden, dass es also zumindest schwierig vereinbar sei mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dass er zum Beispiel die Opposition abwertet, beziehungsweise in dem Fall die Regierung, dass er die Gewaltenteilung also zumindest für anstößig hält und auch Zugriff auf zum Beispiel die Justiz nehmen möchte, dass er das schon angedeutet hat, dass er die deutsche Geschichte in einer Art und Weise darstellt, als ob der Nationalsozialismus keine Rolle spiele. Also das sind solche Äußerungen, die als tatsächlich problematisch gelten.
Ja, das passt auch zu meiner nächsten Frage. Da habe ich auch noch mal ein paar Beispiele aufgeführt. Also es gibt ja sehr viele AfD-Politiker und Politikerinnen, die seit Jahren auch schon an demokratischen Prinzipien hier in Deutschland zweifeln. Also Sie haben es eben schon angesprochen, aber Höcke hat zum Beispiel schon oft gesagt, dass Deutschland kein Rechtsstaat mehr sei. Und das bedeutet ja für alle Hörerinnen und Hörer jetzt, die Regierung würde sich also angeblich nicht an die Grundrechte halten. Und sein Parteikollege Malte Kaufmann hat auch der Regierung vorgeworfen, dass Deutschland ein Überwachungsstaat sei. Und Gauland, das haben Sie eben auch schon kurz auch angedeutet, beschreibt auch den Holocaust als Vogelschiss der Geschichte. Wie bewerten Sie diese Partei, die sozusagen unsere Demokratie abschaffen will und das halt auch öffentlich macht? Also es ist nichts Verstecktes, die sind Es wirkt ja so, als seien sie auch sehr stolz darauf und als würden die Wähler das auch gut finden, so.
Ja, jetzt sagen Sie, der AfD könne man unterstellen, dass sie unsere Demokratie abschaffen will. Das ist jetzt natürlich eine weitgehende Einschätzung. Da wäre ich jetzt ehrlich gesagt vorsichtig. Sowas wäre sicherlich auch nicht gerichtsfest. Also das Schwierige an der Auseinandersetzung mit der AfD ist, dass die meisten AfDler von sich behaupten, im Brustton der Überzeugung, ja, sie würden quasi für die wahre Demokratie eintreten. Und die halten gelegentlich auch das Grundgesetz demonstrativ ganz hoch. Also sie werden keinen dieser Herrschaften in Anführungszeichen dabei ertappen, dass er jetzt tatsächlich sich gegen das Grundgesetz ausspricht. Deren Behauptung, und das macht es noch mal viel schwieriger im Umgang mit der AfD, also im juristischen Umgang mit der AfD, deren Behauptung ist, dass die anderen Parteien, die anderen politischen Parteien im Jargon der AfD, die nennt man dann immer Kartellparteien, die Altparteien, die Etablierten, also immer mit so einem abwertenden Ausdruck. Und die AfD behauptet, meines Erachtens fälschlich, dass sie quasi die wahren Demokraten seien und diese sogenannten Kartellparteien, also sprich unsere bisherigen seriösen Parteien im Bundestag und den Landtagen, dass die zu migrationsfreundlich seien, dass die einheimische Bevölkerung, die angestammte deutsche Bevölkerung vernachlässigen würden. Und das sei doch ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Also insofern muss man. Das Schwierige an der AfD ist, die sind tatsächlich mit allen Wassern gewaschen. Die sind auch nicht dumm. Da sitzen sehr viele Juristen dabei. Da sind viele gebildete Menschen, was jetzt nicht nur an juristischem Abschluss festzumachen ist. Also insofern ist es immer ein bisschen schwieriger mit der AfD tatsächlich, sich einerseits juristisch auseinanderzusetzen oder andererseits eben auch sich politisch auseinanderzusetzen. Die Beispiele, die Sie genannt haben, die finde ich alle unappetitlich. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber wir haben Gott sei Dank in der Bundesrepublik Deutschland ein sehr weitgehendes Meinungsrecht. Artikel 5 Grundgesetz. Man kann bei uns Gott sei Dank sehr viel sagen, auch wenn die AfD immer behauptet, man könne bei uns ja gar nichts mehr sagen, was Quatsch ist. Bei uns geht die Meinungsfreiheit nicht so weit wie zum Beispiel das Rederecht in den USA. Sie wissen, in den USA darf man sogar den Holocaust, sogar die Untaten der NS-Zeit leugnen. Das darf man bei uns nicht. Aber sich hinstellen auf einen Marktplatz und laut zu rufen, dass während Corona die Regierung eine Diktatur quasi, eine Corona-Diktatur betrieben habe, das ist wohl noch im Rahmen der Meinungsfreiheit. Das darf man sagen.
Ja, total. Das ist ja jetzt auch gerade, ich meine, das ist ja überall auch in der Debatte, AfD, Verbot, ja oder nein. Und jetzt haben ja auch gerade 113 Bundestagsabgeordnete diesen, also ein Verbot der AfD gefordert. Ja, genau, da, wir haben es eben schon angesprochen, ne, zu der Rhetorik, der Ideologie, aber halt auch ganz konkreten Plänen der AfD gehören einfach Rassismus, Antisemitismus, Homophobie. Was ist Ihre Einschätzung zum möglichen Verbot der Partei?
Also so ein Verbotsverfahren ist was ziemlich Aufwendiges. Sie haben es gerade genannt. Jetzt gibt es im Bundestag eine Initiative von ganz unterschiedlichen Abgeordneten aus unterschiedlichen Fraktionen. Also sowohl der Bundestag in Fraktionsstärke oder die Bundesregierung oder auch der Bundesrat kann solch ein Verbotsverfahren beantragen. Und dann geht es eben vor das Bundesverfassungsgericht, das dann in einem relativ, oder nicht in einem relativ, sondern in einem sehr aufwendigen Verfahren, das dann tatsächlich prüft, dabei natürlich Rückgriff nehmen muss, auch auf Erkenntnisse, die von den Verfassungsschutzämtern gesammelt worden sind. Also die müssen dann tatsächlich sehr, sehr viel sich anschauen. Und eine der Schwierigkeiten ist eben, dass diese Äußerungen, von der AfD das eine sind, dass aber gleichzeitig, unser Parteienrecht und die Stellung unserer politischen Parteien im Grundgesetz dann tatsächlich verlangt, bevor eine Partei verboten werden kann, was ja nun wirklich ein großer Einschnitt ist, muss das tatsächlich alles lückenlos nachgewiesen werden. Da reichen Mutmaßungen nicht. Und vor allem muss man einer Partei, die man verbieten will, muss man auch tatsächlich nachweisen, dass sie also auch wirklich sich einsetzt gegen das Grundgesetz, also sich auch aktiv dagegen einsetzt. Man muss immer verstehen, wir haben in unserem Grundgesetz im Artikel 21 haben wir das sogenannte Parteienprivileg stehen. Da stehen einerseits die Aufgaben von Parteien, da steht aber auch drin, dass die auch rechenschaftspflichtig sind, innerparteiliche Demokratie haben müssen. Aber diese hohen Anforderungen für ein Parteienverbot soll ja auch davor schützen, dass wenn jetzt irgendeine Regierung an der Macht ist in Deutschland, die jetzt einfach den politischen Gegner quasi verbieten kann. Also das ist der Sinn dieses Parteienverbots. Und aus dem Grund ist es bei uns so, dass es also tatsächlich jetzt nicht eine Regierung sagen kann, die verbieten wir jetzt einfach mal, dann können sie ja mal noch vielleicht noch den Rechtsweg einschreiten, sondern dass wir diese hohe Hürde haben, weil wir eben aus der Zeit des Nationalsozialismus gelernt haben, dann wenn erst mal die Extremisten an der Macht sind, dass die natürlich dann ganz schnell versuchen, den politischen Gegner auszuschalten. Also insofern, das ist dieses Verständnis, aber das macht es dann gleichzeitig zu Recht auch schwierig, so eine Partei zu verbieten, auch wenn man sie als, ja, unsereins sie tatsächlich für zumindest in weiten Teilen extremistisch hält. Aber meine Meinung oder Ihre Einschätzung reichen da halt noch nicht aus. Und das ist wahrscheinlich auch ganz gut so,
Ja,
dass da die Hürden hoch sind.
total. Es gibt ja auch die Kritik in der Gesellschaft und auch in der Politik, dass man eben sagt, dass so ein Verbot auch schwierig ist und dass es eben auch keine Garantie gibt. Ich meine, wenn dann dieses Verbot oder dieses Verfahren sozusagen scheitern würde, dann befürchtet man ja auch, dass die Sympathie für die AfD auch in der Gesellschaft dann wieder höher wird und dass die
Genau.
AfD dann wieder in ihrer Rhetorik, wir sind hier die Opferpartei, wir sind in der Opferrolle
Genau.
und
Und wir
alle.
haben sogar noch den Siegel bekommen vom Bundesverfassungsgericht, dass wir ganz eine redliche Partei sind. Und
Genau.
das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Und dann gibt es noch ein Argument von denjenigen, die das Parteienverbot für keine gute Idee halten. Und der Hinweis ist dann eben der, naja, dann wäre die Partei verboten, dann wären sofort alle Mandate hinfällig. Das gesamte Vermögen der Partei würde eingezogen werden. Kein Mandatsträger dürfte mehr in einem Bundestag oder im Landtag sitzen, aber die Anhänger und die Wähler der AfD, die würden sich ja nicht in Luft auflösen.
Genau, ich finde, das ist auch immer sehr wichtig. Also klar, die Stimmen sind immer laut gegen das Verbot, aber man darf auch nicht vergessen, dass es eine Partei ist, die sehr, sehr viel Zustimmung einfach in der Gesellschaft hat. Und da ist es, gab es ja auch Studien, die gezeigt haben, dass die Wähler, die AfD wählen, aus Überzeugung wählen. Also über 80% haben da gesagt, wir wählen die AfD aus Überzeugung. Es wird ja oft auch so abgetan, von wegen, ja, das ist ein Protest oder man ist einfach gegen die Regierung. Aber ich glaube, dass es auch so ein bisschen veraltet. Also, ich meine, das ist ja, es ist ja nicht so, dass es, also das ist jetzt nicht eine Frage von mir, aber es ist ja nicht so, dass das alles aus Versehen passiert. Also die Leute bekommen ja mit, was die PolitikerInnen und Politiker von der AfD von sich geben.
Ja, da haben Sie grundsätzlich recht. Ich würde das Protestpotenzial bei der AfD-Wählerschaft dennoch ein bisschen höher ansetzen. Also ich glaube schon, dass man ungefähr sagen kann, dass es so ungefähr die Hälfte sind, weil sonst könnte man auch nicht erklären, dass diese Zustimmungszahlen zur AfD vor allem jetzt auch in den letzten 3 Jahren so in die Höhe gegangen sind. Das hat dann also auch schon mit diesem Unmut auch über die Ampelregierung zu tun. Aber Sie haben natürlich mit einem Punkt recht. Sowas verfestigt sich auch. Also wenn man dann erstmal auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene immer wieder diese Partei wählt, dann verfestigt sich sowas. Was ein Problem ist, Sie haben das indirekt angesprochen, diese Anhänger der AfD oder die Wählerschaft der AfD, die bekommt im Grunde, die hat eine völlig andere Einschätzung. Die teilt unsere Einschätzung natürlich nicht, dass das eine in Teilen rechtsextreme Partei ist, dass die rassistisch sind, frauenfeindlich und so weiter und so fort. Sie haben es aufgezählt. Und die sagen, denen wird Unrecht getan von diesen Mainstream-Medien, von diesen Wissenschaftlern, die stecken doch alle unter einer Decke. Also da ist im Grunde dann auch von Seiten der AfD-Wählerschaft durchaus auch so eine, so fast schon was wie ein Verschwörungsglauben. So nach dem Motto, die arme AfD, gegen die haben sich alle verbündet, die gönnen denen den Erfolg nicht und jetzt schmieden da zusammen die seriösen Parteien, also in deren Jargon die Kartellparteien, die Mainstream-Medien und die Wissenschaftler, die haben alle einen ganz großen Plan, die AfD klein zu halten. Das erinnert uns ein bisschen an die Art und Weise, wie auch in den USA diskutiert worden ist von Seiten Trumps über die Demokratische Partei. Also da wird dann auch gewittert, dass es sowas wie einen in Anführungszeichen Deep State gäbe, einen tiefen Staat, wo sich alle quasi so im Kartell zusammengeschlossen haben gegen Trump und Konsorten. Und die AfD macht was Ähnliches, die verbreitet ähnlichen Unfug.
Ja, es gab ja auch schon in Deutschland öfter rechte und auch rechtsextreme Parteien, die sehr offen für nationalistische Ideen waren. Da scheiterte es dann sehr oft an zu wenigen Wählern. Und die AfD wurde ja 2013 gegründet, ist dann in der Entwicklung immer radikaler geworden. Und wie ich schon gesagt habe, nun ist sie fast in jedem Landtag vertreten. Können Sie da noch mal sagen, was hat die AfD anders gemacht als zum Beispiel die NPD?
Ich würde sagen, dass es der AfD, weil sie vielleicht auch deshalb, weil sie zunächst mal ja nur als eine Partei angetreten ist im Jahr 2013, die sich zum Beispiel ganz stark gegen die Euro-Rettung, die damalige Euro-Rettungspolitik insgesamt gegen die Währung Euro gestellt hat, weil sie gesagt hat, das nimmt den Nationalstaaten die Entscheidungsmöglichkeit und auch sehr EU-skeptisch aufgetreten ist, was man ja im Einzelnen durchaus vielleicht auch Argumente gefunden hat. Und die sind am Anfang dann eigentlich ganz bürgerlich dahergekommen. Man sagt manchmal auch, das war damals eine Professorenpartei, weil einer der Gründer war ein Professor oder ist ein Professor für Volkswirtschaft gewesen. Und dann haben die sich im Laufe der Zeit radikalisiert, durchaus. Aber man ist nicht, also ich sage es mal ganz pauschal, man ist nicht mit Springerstiefeln aufgetreten, wie die NPD-Leute es gemacht haben. Also insofern ist es der AfD gelungen, auch dank der Migrationspolitik der damaligen Bundeskanzlerin Merkel, die ja nun wirklich auch sehr umstritten war, aber im Bundestag ist dieses Umstrittensein von Angela Merkels damaliger Migrationspolitik, das ist da nicht vertreten gewesen. Und diese damaligen politischen Entscheidungen von Bundeskanzlerin Merkel, diese sehr große Aufnahmebereitschaft einer großen Zahl von Flüchtlingen, das hat der AfD dann zusätzlich Aufschub verliehen oder Aufschub gegeben. Aber wie gesagt, sie ist immer nicht so unappetitlich dahergekommen wie die NPD, nicht so eindeutig extremistisch. Was es also Menschen Ja, im bürgerlichen Lager, die von der CDU enttäuscht waren, die von Angela Merkel enttäuscht waren, im Grunde erlaubt hat, mit keinem allzu schlechten Gewissen diese AfD zu wählen. Das ist meines Erachtens das Erfolgsrezept gewesen. Und man konnte schon feststellen, also unter Angela Merkel, die ja auch Parteivorsitzende war, ist die CDU tatsächlich ein bisschen weiter in die Mitte gerutscht, also eher von rechts der Mitte hin in die Mitte. Und dann blieb was unbesetzt und das hat die AfD ganz stark besetzt, diesen Raum rechts der politischen Mitte, aber eben hinein bis ins Rechtsextreme. Also ich plädiere auch immer dafür, dass man unterscheidet zwischen rechts und rechtsextrem. Meines Erachtens ist die AfD tatsächlich rechtsextrem.
Ja, und wie vielleicht jetzt auch mal, um kurz von der AfD so wegzukommen. Ich meine, es ist ja auch klar, dass die Opposition natürlich in der Rhetorik damit spielt, dass sie sagen, die Regierung hat dies, dies, dies falsch gemacht, was ja vielleicht auch durchaus legitime Punkte hat. Aber können Sie vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, welche Rolle genau die anderen Parteien jetzt im Laufe der Jahre gespielt haben, halt auch in Bezug darauf, dass die AfD eben jetzt so stark ist und da auch die Ampelparteien oder auch die Regierung, wie ja so viele auch sagen, irgendwo eine Mitschuld, trägt?
Ja, das mit der Mitschuld ist natürlich immer schwierig, weil ich würde jetzt schon allen Parteien, Ausnahme vielleicht Bündnis Sahra Wagenknecht, ich würde jetzt schon allen Parteien, den Seriösen, attestieren, dass die sich doch stark von der AfD abgrenzen wollen. Das ist manchmal auf der kommunalen Ebene gar nicht so einfach. In manchen ostdeutschen Ländern ist es auch auf der Landesebene gar nicht so einfach, weil da zum Teil schon in der Vergangenheit, auch schon vor 5 oder 8 Jahren, zum Teil ja fast schon skurrile Koalitionen nötig waren, um überhaupt noch Mehrheiten bilden zu können. Und da hat man dann schon bei CDU-Abgeordneten dann schon gehört, naja, warum müssen wir eigentlich mit den Grünen oder mit der SPD ein Bündnis schließen, das so von Konflikten geprägt ist? Aber wir würden viel lieber mit der AfD zusammenarbeiten. So schlimm sind die nicht. Und zum Teil sind es doch ohnehin Leute von uns, die aus der CDU ausgetreten sind und dann zur AfD gegangen sind. Also abgesehen, das war jetzt mein Einschub, abgesehen von diesen Positionen, die ich nicht teile, ich habe sie nur beschrieben, würde ich schon allen Parteien, den Seriösen, attestieren, dass sie sehr auf Distanz zur AfD gehen, weil sie sagen, das sind Extremisten. Aber die Frage ist natürlich immer, dieses auf Distanz gehen hat natürlich für die AfD auch einen ganz großen Vorteil. Sie haben vorher schon mal das Wort angesprochen, dass die sich immer quasi als Opfer darstellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dieses auf Distanz gehen, dass die AfD nie mitregieren durfte bislang. Ich sage, das ist meines Erachtens die richtige Entscheidung gewesen. Aber um es verständlich zu machen, damit ist ja der AfD immer ganz leicht möglich zu sagen, die anderen machen nur Mist, wir würden alles besser machen, sie hat es noch nie beweisen müssen. Ist jetzt aber kein Appell von mir, die AfD in die Regierung reinzulassen. Mit Blick dann gibt es eine Kritik an den anderen Parteien, jenseits der AfD, dass die zum Teil in ihrer Wortwahl und auch in ihrer politischen Themensetzung sich womöglich der AfD angeglichen haben. Das unterstellt man immer der CDU und der CSU. Da wäre ich vorsichtig. Und zwar deshalb, weil die CDU und die CSU gerade in Sachen Asylpolitik, Flüchtlingspolitik früher Positionen innehatten, lange bevor es die AfD gab, die im Grunde durchaus dem entsprechen, was die AfD heute inhaltlich sagt, nicht von der Wortwahl her. Aber wir haben schon in den 1970er Jahren, in den 1980er Jahren, in den 1990er Jahren erbitterte Debatten in Deutschland über Asylgewährung, über Flucht, über Migration gehabt. Und damals hat die CDU, CSU extrem restriktive Aufnahmepolitik betrieben. Das hat sie dann erst in dieser kurzen Zeit unter Angela Merkel verändert und dann ist die AfD in dieses Thema hineingegangen. Also insofern, da wäre ich vorsichtig. Ich finde es aber natürlich auch problematisch, wenn die sich alle jetzt ständig versuchen zu übertreffen. Aber es ist jetzt nicht so, als ob die Union der AfD in Sachen Asylpolitik nachspringe. Und dann ist natürlich noch ein anderes Thema, dass wir gerade während der Ampelregierung feststellen können, dass da Menschen, die ja so im Grunde Mitte, rechts der politischen Mitte, dass die unzufrieden waren und sind mit den Themen, die die Ampelregierung besetzt hat. Also, dass man sich um gesellschaftliche Minderheiten in diesem Maß gekümmert hat, dass man sich in die Heizungskeller quasi der Bürger eingemischt hat. Das hat ganz viele Leute verärgert. Das ist dann von der CDU und der CSU und auch von den Freien Wählern, zum Beispiel in Bayern, ganz stark aufgeheizt worden. Und da finde ich dann schon, kann man feststellen, dass die ganz stark gegen die Ampelregierung, ja, geredet haben, manche würden sagen, gehetzt haben. Und das ist vielleicht gar nicht so sehr dann der Union oder den Freien Wählern, denen zum Nutzen gewesen, sondern vielleicht haben die Leute dann gleich gesagt, naja, dann wählen wir auch gleich die AfD, wenn das alles so schrecklich ist. Das ist jetzt aber eher eine Mutmaßung, das ist empirisch nicht ganz einfach nachzuweisen.
Ja, ich meinte damit, ja, total. Ich meinte damit auch noch ein bisschen mehr so, man stellt sich ja jetzt hin und die viele wundern sich und sagen, wie konnte das passieren, dass die AfD so stark geworden ist? Wie kann es sein, dass so viele Menschen diese Partei wählen? Es ist ja nun mal so, dass viele Menschen diese Partei wählen. Und damit meinte ich so ein bisschen mit der Frage, vielleicht auch, was hätten die Parteien machen müssen, um halt eben die Wähler auch wieder zur CDU, zur SPD zu holen, so ein bisschen.
Das ist natürlich eine ganz zentrale Frage und das ist ja auch eine ganz aktuelle Frage, die Sie da stellen. Die kann man einerseits auf die Vergangenheit beziehen, was ist schiefgegangen und man muss sie natürlich auch für die Jetztzeit und für die Zukunft stellen. Was muss man eigentlich anders, was muss man besser machen? Die AfD ist rechtspopulistisch, rechtsextrem. Sie neigt dazu, den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie besser erkennt, was die Sorgen der Leute sind, was die umtreibt. Sie wettert immer gegen die Eliten, gegen das Establishment, die alle so abgehoben sind. Und sie wettert vor allem auch ganz stark, dass ja in Deutschland alles so schlecht laufe, dass kein Zug fährt, dass die Schulen alle verdreckt sind, die Toiletten nicht funktionieren. Und das kommt unheimlich gut an bei den Leuten. Das stimmt zum Teil überhaupt nicht, also das mit den Zügen schon, aber ich war erst gestern wieder bei Vorträgen in Schulen, da denke ich mir, mein Gott, hätte ich mal so eine Schule damals gehabt. Also ich weiß, es gibt die ganze Bandbreite an verrotteten, an wunderbaren Schulen, aber die AfD-Leute sagen sich hin und behaupten, mit Deutschland geht es bergab. Und wir sind in so einer Stimmung im Augenblick, das hat mit diesen ganzen Krisen zu tun, mit dieser teuren Energie, mit diesen teuren Lebenshaltungskosten, mit dem Abwärtstrend in der deutschen Wirtschaft, mit dem Verlust an Arbeitsplätzen, der jetzt erst kommen wird. Und das macht den Leuten unheimlich viel Sorgen. Und da kann man natürlich dann leicht sagen, das sind die bisherigen Bundesregierungen schuld. Und da war ja die AfD nie dran beteiligt. Also insofern ist es für die AfD relativ leicht, gegenüber ihren Anhängern zu sagen, die anderen sind schuld, die haben zu viel Ausländer reingelassen, zu viel Flüchtlinge reingelassen, die gendern, statt dass sie auf Leistung aus sind und diesen ganzen Murks, sie bloß nicht wiederholen. Und das kommt bei einer Bevölkerung, die verunsichert ist, die Angst hat um die Zukunft, die eigene Zukunft, die Zukunft der Kinder, die sich Sorgen macht, wie die Lebensmittelpreise sich entwickeln, das kommt richtig gut an. Und da ist natürlich die Frage, da würde nur bessere Politik helfen. Also sprich, gegen die AfD hilft vor allem, wenn das Land tatsächlich wieder besser funktioniert, wobei es nicht so schlecht funktioniert, wie uns die AfD einreden möchte.
Ja, würden Sie sagen, dass das auch ein Grund ist, warum die AfD teilweise auch bei jungen Menschen so aneckt? Also da gibt es ja auch deren Präsenz auf den sozialen Medien, die ja größer ist als alle anderen Parteien, also gerade auf TikTok, wie sie eben da, ne, in der Du-Form die jungen Menschen ansprechen, in die Kamera schauen, die Jugendlichen da mit abholen. Und das ist ja auch unsere Zielgruppe, also junge Menschen. Wie würden Sie da den Einfluss von der AfD, ja, bewerten?
Also die AfD macht da in Anführungszeichen eine super Arbeit auf TikTok und wie auch immer. Wissen Sie, was mich da so unheimlich dran ärgert ist? Das sind überwiegend parlamentarische Mitarbeiter. Das sind Leute, für die zahlen wir Steuergelder, dass die Abgeordneten der AfD unterstützen, aber die unterstützen nicht bei der parlamentarischen Arbeit, sondern indem sie ja, mehr oder minder Nettigkeiten und Wahrheiten über TikTok verbreiten. Also das ärgert mich ehrlich gesagt ja schon. Und diese direkte Ansprache und natürlich junge Menschen machen sich ja genauso Sorgen und vielleicht sogar noch viel mehr Sorgen als meine Boomer-Generation über die Zukunft. Sie machen sich verständlicherweise Sorgen über den Arbeitsplatz. Kann man noch konkurrieren mit den anderen? Muss man sich Sorgen machen, ob die Eltern womöglich den Arbeitsplatz verlieren? Und dann fällt mir auf, wenn ich mit Schülern spreche, mit Schülerinnen spreche, was ich dann doch öfters mache, wenn ich so unterwegs bin, dann fällt mir auf, dass dieses Thema Sicherheit im Augenblick zumindest bei Jüngeren, auch bei Schülerinnen und Schülern, vor allem bei Schülerinnen, eine ganz große Rolle spielt. Und dann weiß ich nicht, was da jetzt eigentlich Ursache und Wirkung ist. Sind die verunsichert, weil tatsächlich in den einzelnen Orten, in den Städten, in den Gemeinden, weil da tatsächlich Vorfälle gibt, Übergriffe gibt, Vergewaltigungen gibt, Messerattacken gibt? Oder sind die verunsichert, weil sie ständig auf TikTok hören, dass es diese angeblichen oder tatsächlichen Gewalttaten gibt? Meistens ist es übertrieben, aber wenn man einmal betroffen ist, dann reicht einem das eine einzige. Also das besorgt mich ein bisschen und da bin ich jetzt schlicht und ergreifend überfragt, ob die Sorge aus TikTok herauskommt oder die Sorge tatsächlich deshalb existiert, weil man vor Ort belästigt wird. Was ich aber weiß, ist, dass diese Sorgen eine ganz große Rolle spielen und da deshalb wählen auch Jüngere oder machen das bei Jugendwahlen oder U18-Wahlen, dass sie sagen, na ja, dann probieren wir das mal mit der AfD. Die anderen kriegen das ja anscheinend nicht in den Griff.
Ja, total. Also dieses Gefühl, dass man nicht in Sicherheit ist. Ich glaube schon, dass viele junge Menschen sich darum Sorgen machen. Ich glaube aber gleichzeitig auch, wie Sie schon sagen, dass das ganz oft, dass da ganz oft Berührungspunkte fehlen, auch mit positiven Beispielen, sag ich jetzt mal. Und dass man da einfach ganz schnell auch in so eine Bubble fällt, sei es auf TikTok oder sonst wo. Ich meine, auf TikTok, ich beobachte auch immer die Kommentare, wenn da irgendein Video ist, wo ein Ausländer zum Beispiel irgendwie ein Essen kocht oder ein Gericht aus seiner Heimat kocht, dann kommen da Kommentare, deswegen wählen wir AfD und so ganz viele blaue Herzen, ne? Also das bemerke ich schon sehr, sehr stark, vor allem diese blauen Herzen auf TikTok und Instagram überall, um so eine, ja, Sympathie mit der AfD zu symbolisieren. Und das besorgt
Wobei man ja, wenn ich kurz unterbrechen darf, wobei man ja nie weiß, von wem kommen diese Herzen eigentlich? Sind es tatsächlich Menschen, von denen diese Herzen kommen?
Ja.
Oder ist es ein inszenierter Bot, der da tätig ist? Und das ist das, was mir so unheimlich Sorgen macht, ist, dass ich finde es wunderbar und höchst verständlich, wenn man ganz viel in digitalen Netzwerken unterwegs ist. Wenn man aber ansonsten keine seriöse Information bekommt über eine ordentliche Zeitung, über einen verlässlichen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann finde ich, wird man verdammt leicht beeinflussbar, weil dann wird einem suggeriert, die Welt sei grauenhaft und jetzt bräuchte man die starken Männer, es sind ja fast immer Männer,
Ja.
die jetzt durchregieren müssen. Und davor bewahre uns die Wählerinnen und der Wähler.
Ja, und total. Ich meine, ich glaube auch gerade auf TikTok, selbst wenn es ein Bot ist, was ja auch total gefährlich ist, aber selbst wenn ein junger Mensch dann die Ansichten teilt, die auch die AfD vertritt, dann fühlt man sich ja trotzdem bestärkt daran, wenn man sowas sieht. Und das ist ja dann
Ja.
umso gefährlicher halt.
Also das ist das wirkliche Drama für unseren demokratischen Verfassungsstaat. Der demokratische Verfassungsstaat basiert darauf, dass wir eine öffentliche Meinung haben, die natürlich ganz stark durch die Medien beeinflusst wird. Wir reden ja nicht auf dem Marktplatz und nicht auf dem Schulhof oder in der Uni laut miteinander, sondern wir werden natürlich ganz stark durch Medien beeinflusst. Aber wir hatten früher ein seriös arbeitende, überwiegend seriös arbeitende redaktionelle Angebote, journalistische Angebote. Und das fehlt jetzt komplett. Da fehlt dieses Filterung, da fehlt dieses Prüfen. Und jetzt trifft das unvermittelt auf uns und wir haben keine Ahnung, ob das wirklich der Realität entspricht, weil es keinen Gegencheck gibt, weil keine Einordnung stattfindet, bevor es überhaupt bei uns landet. Und das kann der Untergang eines demokratischen Verfassungsstaates sein, wenn das noch so ein paar Jahre weitergeht. Wenn die Leute sich immer mehr in Angst reinreden lassen und dann zu diesen Extremisten laufen, die Ängste ja noch schüren. Also die AfD arbeitet ja nicht daran, die Ängste der Menschen kleiner zu machen und Probleme zu lösen, sondern die AfD macht genau das Gegenteil. Sie redet die Probleme noch größer, als sie ohnehin sind, damit die Leute noch mehr Angst haben, damit die Leute die AfD wählen. Das ist für mich extrem unseriös.
Ja, Ja, total. Also kann ich nur zustimmen. Das ist sehr problematisch. Und wenn es gerade an Aufklärung fehlt und an Menschen, die da dazwischen gehen, und ich glaube, es ist auch wichtig, den Menschen zu signalisieren, hey, ich kann deine Sorge verstehen, aber schau mal, das und das und das. Ich glaube, es ist da auch falsch, die Menschen direkt in eine Schublade zu stecken und zu sagen, nee, komm, du bist rechts, du bist
Da
Nazi.
haben Sie recht.
Das ist, glaube ich, da, glaube ich, schafft man es eher den Dialog, wenn man diesen Menschen auch noch zuhört, gerade wenn es am Anfang ist, vor allem jungen Menschen. Und da, ja, da scheitert es halt leider oft.
Ja,
Ja.
das sehen wir in Umfragen. Wir haben gerade von den Jüngeren ganz häufig die Wahrnehmung von Ohnmachtsgefühlen. Man hat das Gefühl, dass sich erstens niemand für einen interessiert, außer den Eltern und den Freundinnen und Freunden, aber nicht diejenigen, die politische oder wirtschaftliche Verantwortung tragen. Und natürlich kann man als Einzelner nicht die Welt verändern. Das ist schon klar, da muss man sich mit anderen zusammenschließen. Aber das ist das Einfallstor für diese Demagogie.
Das waren alle meine Fragen. Vielen Dank, Frau Münch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich hoffe, dass euch, Leute, auch die Folge gefallen hat und so viel Spaß gemacht hat wie mir. Folgt uns doch gerne auf Instagram, da heißen wir Salon5_ und bis zum nächsten Mal.
Salon 5.